Ja, ich bin eigentlich vom Beruf her, wenn ich das so sagen darf, Missionar. Wir waren als junges Ehepaar nach der Ausbildung nach der Bibelschule als Missionar rausgegangen. Voll naiv gewesen manchmal, so jung rauszugehen, aber Gott hat trotzdem dazu Gnade geschenkt. Wir waren 10 Jahre dann in Litauen mit anderen zusammen in einem Team, haben dann eine Gemeinde aufbauen dürfen und einige andere Sachen starten können. Wir sind so froh, dass da auch eine Bibelschule entstanden ist, in Zusammenarbeit mit anderen Missionswerken, wo ich immer noch unterrichte, hinfahre. Und seit 10 Jahren sind wir wieder in Deutschland, wohnen in Schwabenland, reden trotzdem noch Hochdeutsch da. Für uns ist es immer noch Ausland. Wir waren 10 Jahre im europäischen Ausland, jetzt sind wir im deutschen Ausland. Und das ist hier immer fast wie zu Hause. Ne? Wir reden alle so wie wir. Und da reden sie alle anders. Ja. Mein Ziel ist es nicht, euch alle zu Missionaren zu machen. Auch nicht, euch alle irgendwie zu motivieren, in die Mission zu gehen. Obwohl das ja vielleicht hier und da so gedacht wird oder erwartet wird. Sondern wir als Missionswerk, Kontaktmission, ich denke auch viele andere Missionswerke, viele andere Pastoren, Gemeindeleiter oder auch eure Jugendleiter, sind im Prinzip daran interessiert, dass ihr alle nach eurer eigenen Berufung, die ihr von Gott bekommen habt, lebt. Und darum geht es heute. Wie kann ich meine Berufung leben? Also, zunächst erstmal vorab, bevor wir jetzt mit der Präsentation beginnen. Wir denken ja alle, wir müssen unsere Berufung erstmal bekommen. Als ob ein Paket vom Himmel kommt, fliegt, oder ein Postfach drin ist, oder eine E-Mail oder so. Und wir bekommen unsere Berufung und dann können wir unsere Berufung tun. Sowas gibt es nicht, darüber werden wir auch heute nicht reden. Sondern Berufung können wir nur leben. Deswegen haben wir auch als Kontaktmission da Abstand zu uns, die man so toll machen kann, ich habe leider kein schlechtes Vorbild, ich habe keins hier dabei. Und auf dem Wappen steht dann auch, berufen, leben. Wenn ihr Interesse habt und einen Wappen haben wollt, könnt ihr nachher da vorbeigehen, da ist ein Mitarbeiter, der macht auch diesen Wappen. Mit eurem eigenen persönlichen Fingerabdruck. So damit ihr es mitnehmen könnt und den Tag oder dieses Wochenende her lange nicht vergisst. Genau. Kurz noch, wie ich bei mir, damit möchte ich beginnen, meine Berufung erlebt habe. Ich war ungefähr 17, 18 Jahre alt, habe eine Ausbildung gemacht. In meinem ersten Leben war ich dann Werkzeugmacher geworden. Und während dieser Ausbildung kam, ich war in einer sehr, ich weiß nicht, ob man das hier Abend sagen darf, in einer konservativen Gemeinde. Und kam der Gemeindeleiter auf mich zu und sagte, Arthur, da ist eine Anfrage von irgendeinem Missionswerk. Sie suchen 3 junge Männer, die mit nach Indien fahren könnten für so einen Einsatz. Und wir meinen, du solltest damit. Da wurde ich gefragt, möchtest du? Und dann gesagt, wir meinten, du solltest damit. Ja, ich habe ja nicht entscheiden können, also fuhr ich damit. Und wir haben da Einsätze gemacht in den Dörfern in Indien. Und für mich, könnt ihr euch vorstellen, wer ist hier 18, 17? Manchmal. So in eurem Alter, ne, ist doch interessant, nach Indien zu kommen. Oder, ne? Und dann so mit der Gruppe durch die Gegend ziehen. Halt, ne? Ich fand das total cool, total interessant. Hab alles mitgemacht. Und habe auch die Armut kennengelernt, mit den anderen zusammen und die Notwendigkeit, dass man da was machen muss. Und am letzten Abend, wir haben immer übernachtet in irgendwelchen Absteigen, also Hütten, alten Gebäuden und so weiter, so wie die Inder halt. Am letzten Abend sagt der Leiter, so, ich lade euch jetzt alle ein in ein super nobles Hotel in Neu-Delhi. Wir haben uns da hingenommen, wir haben da eine Nacht übernachten dürfen und abends hat er uns dann ein Essen ausgegeben. Wir saßen da zusammen. Und gegen Ende des Abends steht er auf und fängt an, auf uns einzureden oder er möchte uns was mitteilen. Und ich kann mir das vorstellen, wenn so ein älterer Leiter dann plötzlich etwas Wichtiges euch sagen will, weißt du? Und du merkst, das ganze Essen, das ganze Hotel war die Vorbereitung dafür. Ne? Und er sagte ungefähr 20 Minuten lang Dinge und ich hatte den Eindruck, der redet zu mir. Wir waren ungefähr 18, 20 Leute. Und er sagte, ihr habt jetzt das Land hier gesehen, ihr habt die Leute gesehen. irgendwann in jeden Tag in einem anderen Dorf, an einigen Tagen zwei Dörfer besucht und einfach Straßenakquisition gemacht, in Kinderheime gegangen und andere Einrichtungen. Er sagte, ihr habt in diesen Dörfern keinen einzigen Christen kennengelernt. Es waren alles Dörfer, wo es noch kein einziges christliches Zeugnis gab. Und er sagte dann, meint ihr nicht, dass Gott euch hierhin ruft? Ich habe solche Aussagen schon vorher viel gehört. Ich war in einer Gemeinde, wo ständig darüber gesprochen wird, von Berufung und Jesusnachfolge und so weiter. Aber das war, als ob er zu mir gesprochen hat. Du hast gesagt, als ob Gott hier geredet hat. Und das war meine Berufung für den ersten Lebensabschnitt. Der erste Lebensabschnitt war dann nach der Ausbildung. Für mich war klar, ich muss mich ausbilden lassen. Und dann kommt nach der Ausbildung und der Älteste oder der Gemeindeleiter wusste nicht, dass ich jetzt fertig bin. Der hat 800 Leute damals zu versorgen. Und er kam nach der Ausbildung zu mir und sagt, ich meine, du sollst mich nach dieses noch zurüsten lassen für den Dienst. Und das war für mich so wieder, hier hat wieder Gott einen Meilenstein geschenkt im Leben. Ich bin aus der Bibelschule gegangen, nach der Bibelschule begann dann der nächste Lebensabschnitt und der ging dann ins Ausland für 10 Jahre. Und ich merkte, Berufung ist nicht einfach, du bekommst irgendwas von Gott so einen Tag einmal gesagt, sondern es ist, wenn ich gehe, dann geht Gott mit und schenkt dann die weiteren Schritte. Als wir in Litauen soweit waren, in dem Augenblick, wo wir den Eindruck haben, die Gemeinde wird selbstständig, die hat eigene Leitung und so weiter, die schließt das Projekt als ob ab, kommt wieder von dem Leiter des Missionswerks eine Anfrage, könntet ihr euch vorstellen, in einen anderen Ort zu kommen, nach Deutschland und eine andere Arbeit zu machen. War das die Berufung? Das war noch nicht die Berufung. Die Berufung war erst dann, als wir gingen und die Berufung angefangen haben zu leben. Und darum geht es jetzt heute hier. Wenn wir mal kurz hineinschauen, was die Bibel dazu sagt, biblische Beispiele sehen und wie wir ganz konkret, ganz plastisch herausfinden können, was ist unsere Berufung und wie können wir das herausfinden. Als erstes, ich kann nicht berufen, ein Gemeindeleiter beruft nicht und ein Missionsleiter beruft nicht, sondern Gott beruft und stattet aus. Es ist Gottes Initiative. Gott macht den ersten Schritt und schenkt Berufung. Und wenn er beruft, dann stattet er aus. Nicht erst die Ausstattung und dann weiß ich, was ich zu tun habe, sondern Gott beruft und gibt und stattet dann aus mit dem Zeug, was wir notwendig haben, um diese Aufgabe auszuführen. Und in der Bibel sehen wir einige Beispiele. Und ich gehe davon aus, dass die meisten, die jetzt hier sind, irgendwie einen frommen Hintergrund haben. Ne? Ihr seid alle entweder eine Jugendgruppe, ihr seid christlich vielleicht sogar sozialisiert worden oder erzogen worden oder geht irgendwo in eine Gemeinde, seid vielleicht schon, habt ihr eine Entscheidung für Jesus getroffen, vielleicht seid ihr, habt ihr euch taufen lassen und seid vielleicht die meisten auch schon aktiv dabei. Ich nehme an, ich rede zu solchen Menschen. Und wenn jemand hier dabei ist, der das noch nicht getan hat, also noch nicht den Schritt mit Jesus gestartet hat, mit Jesus lebt, wir können gerne darüber nachher reden, wie man das macht. Oder die meisten, die hier sind, kennen das ja und man kann mit ihnen darüber reden. In der Bibel haben wir, es sind noch mehr Personen. Alle haben eine Berufung erlebt. Das sind alles Menschen, zu denen Gott irgendwie herangekommen ist, auf irgendeine Art und Weise und ihnen gesagt hat, ich möchte, dass du jenes, das andere tust oder dass du dich veränderst oder dass du einen Schritt weitermachst. Ihr kennt die Geschichte, weil ihr wahrscheinlich das in eurer Jugendgruppe oder Gemeinschaft immer wieder gehört habt. Es gibt kaum jemand in der Bibel, biblische Personen, die nicht in irgendeinem Sinne eine Berufung erlebt haben, die Gott nicht berufen hat. Deswegen ist Berufung etwas, was Gott tut. Es ist nicht etwas Mysteriöses, was wir nicht genau fassen können, etwas, was manchmal manche bekommen, die anderen nicht, sondern ein jeder von uns hat eine Berufung. Deswegen haben wir manchmal gesagt, nicht jeder hat die Berufung, Missionar zu sein. Das wäre schrecklich. Aber jeder hat eine Berufung. Selbst wenn du nicht hinausgehst in ein anderes Land, selbst wenn du nicht irgendwie missionarisch tätig bist, selbst wenn du bei deiner Gemeinde bleibst und irgendeine Aufgabe machst, aber sonst, und genau dann hast du auch eine Berufung für genau diese Aufgabe oder für genau dieses Umfeld, in dem du dann da sein wirst. Was wichtig ist, was ich sehr stark betonen möchte, ist, wenn du die Berufung nicht wahrnimmst oder wenn du nicht nach einer Berufung suchst, und wenn es für dich nicht klar ist, dann heißt es nicht, dass nichts mit dir passiert, dann bist du ein Getriebener. Ich möchte das nochmal deutlich machen. Entweder andere, dein Umfeld bestimmt, was du machst, oder die Berufung und das, was Gott sagt, bestimmt, was du machst. Wenn du den Eindruck hast, du hast keine Berufung oder suchst dich danach oder vielleicht ist das nicht klar, was es das ist, dann wirst du was machen, aber getrieben von deinen Umständen, von deinen eigenen Wünschen, Interessen, Illusionen, Träumen oder von Menschen, die dich immer wieder zu irgendwas verleiten, schieben oder einfach du machst mit, was andere machen. Du bist dann ein Getriebener von deinen Umständen und dir selber. Deswegen möchte Gott, dass wir in unserer Berufung leben. Nicht nur einmal erfahren, so jetzt weiß ich, was Gott für mich für die Zukunft möchte, sondern beginnen danach zu leben. Ansonsten sind wir getrieben. Und ich stelle mir das so wunderbar vor. Stell dir vor, wir alle erfassen, begreifen unsere Berufung und beginnen darin zu leben. Das ist wie so eine Blume, die aufgeht, auf die gerade die Sonne scheint. Und wir entfalten uns in dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Und dann entsteht in unserem Umfeld etwas Wunderbares und Wundervolles. Manchmal werden wir auch von unseren falschen Illusionen getrieben oder von unseren falschen Vorstellungen von Berufen. Letztens hatte ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der wollte sich bei der Mission bewerben und er war schon über 40. Und er fragte mich, Arthur, wie kann ich die Berufung jetzt feststellen, dass ich jetzt Missionar werden soll? Warum bist du hier? Du solltest schon die Berufung haben. Und was hast du bisher gemacht? Hast du bisher ohne Berufung gelebt? Er war Ingenieur, weil, weißt du, die Firma nochmal, die Airbus gebaut in Europa. Boeing? Nee, die Airbus in Europa. Boeing ist ja amerikanisch. Ich weiß nicht. ESBE noch irgendwas da. Da war er Ingenieur gewesen. Er war immer schon, glaube ich, gewesen. Das heißt, er hat 40 Jahre oder mehr ohne Berufung gelebt. Er hat das gemacht, was er sich wünschte. Und selbst ob man Ingenieur ist oder irgendeinen anderen Beruf hat, trotzdem braucht man die Berufung von Gott, die Gewissheit, dass das, was ich jetzt tue, wirklich das ist, was Gott von mir haben will für einen bestimmten Lebensabschnitt. Ein Beispiel aus der Bibel. Ich habe einfach zwei Personen herausgenommen aus der Bibel, wo ich bei dem einen erkenne, dass er ein Getriebener war, und bei dem anderen erkennen wir, dass er ein Berufener war und seine Berufung gelebt hat. Und dann, das ist zum einen der Johannes der Täufer, er hat die Berufung von Gott bekommen, sogar seine Eltern haben es schon erfahren, bevor er geboren wurde, Berufung bekommen, der Vorbereiter für Jesus Christus zu sein. Der letzte Prophet, bevor Jesus kam. Er war in Johannes 3, Vers 27 bis 30, ist das genau beschrieben. Und er macht es nochmal da in diesen Versen so deutlich, dass er die Berufung von Gott für diesen Dienst hatte. Nämlich in diesem Vers steht, dass die Jünger von Johannes zu ihm kommen, zu Johannes sagen, ey, da ist irgendein Jesus auf der anderen Seite des Ufers von Jordan, der tauft auch, der macht genau das, was du machst. Und die haben erwartet, dass er jetzt dahin geht und ihm die Leviten liest und sagt, so geht's nicht, ich bin hier der Prophet und ich habe hier zu taufen und nicht. Und danach heißt es, dass Johannes, nachdem seine Jünger ihn so gefragt haben, sagt, nein, meine Berufung ist, den Weg für diesen Jesus, für diesen Gesandten, für diesen Messias vorzubereiten. Er war sich seiner Berufung total bewusst und hat nur das getan, was von Gott wollte. Er konnte sich aufspielen in Israel damals, als der Prophet, er war der Einzige zu der damaligen Zeit gewesen, als Jesus sein Dienst begonnen hatte. Aber er wurde sich seiner Berufung bewusst und tat nur das und hat seine Kompetenzen nicht überschritten. Er war ein Verwalter dessen, was Gott ihm anvertraut hatte an Gaben und Fähigkeiten. Gott hat ihm nur das gegeben und genau das tat er. Er hatte eine Identität. Ihm war seine Identität als Prophet, der Jesus den Weg vorbereitet, bewusst. Genau diese Identität hat er gelebt. War sich seiner Aufgabe bewusst? tat sie auch, er tat sie mit Hingabe, auch dann, wenn er in den Knast wandern musste, weil Herodes etwas gegen ihn hatte und er hatte seinen Dienst mit Freude getan. Das steht ebenfalls in diesen Versen, dass er mit Freude sieht, wie jetzt der Gesalbte kommt und praktisch seinen Dienst übernimmt und weiterführt. Das Gegenteil dazu, Saul aus dem Alten Testament. Saul war erstmal von Gott berufen gewesen, ne? Als König. Ich lese diese Geschichte vor, ich davon ausgehe, dass ihr ja kennt, das Kinder vielleicht schon mal gehört habt. Saul war berufen, durch Samuel König zu sein. Aber dann tat er Dinge, die nicht seiner Berufung entsprachen. Er tat Dinge, die er als König eigentlich nicht tun durfte, sondern ein Prophet oder ein Richter. Und er war getrieben von seinen eigenen Wünschen, Vorstellungen oder Ideen, wie was getan werden muss. Er ergreift Besitz, er übernimmt Aufgaben, die nur ein Prophet tun durfte. Er überschreitet seine Kompetenz. Und der Mann hatte einen Identitätskonflikt. Er wusste nicht, ist er König, ist er Prophet, darf ich jenes machen, darf ich nicht? Muss ich auf Samuel warten, bis er kommt und dieses Opfer da macht, oder kann ich das selber machen? Er überschreitet seine Kompetenzen und im Endeffekt, im Nachhinein, handelt er eigennützig und endet in einer tiefen Verzweiflung. Und wenn wir in unserer Welt uns mal umschauen, dann sehen wir viele Menschen, manchmal auch Christen, die enden in einer Verzweiflung, wissen nicht, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Einfach, weil man ein Getriebener geworden ist seines Umfeldes. Vielen ist es selber gar nicht bewusst, ich möchte sie auch nicht beschuldigen. Aber ich möchte euch das so vor Augen führen, als Möglichkeit darüber nachzudenken, dass wir am Ende unseres Lebens oder vielleicht mittendrin unseres Lebens nicht da landen, dass wir einfach irgendwo nicht wissen, was soll mit uns anfangen. Das ist deswegen, wenn man nicht in der Berufung lebt, wie man die Berufung erkennt und wie man beginnen kann, dann so zu leben, das wollen wir jetzt weiter betrachten. Was bringt es? Was bringt es, wenn ich über Berufung nachdenke? Und dass ihr hier seid, das zeigt ja davon, dass ihr Interesse habt, darüber nachzudenken. Und dass es euch klarer wird, was es heißt, berufen zu leben. Das erste ist, du kannst dein Leben in Vollmacht führen. Dieses Wort Vollmacht kennt man vielleicht in unseren evangelikalen Kreisen mehr so für besondere Prediger. Ne? Besonders begabte, gesalbte Menschen. Aber das Neue Testament sagt, dass jeder in Vollmacht leben kann. Wenn du deine Berufung lebst, genau das tust, das lebst, das bist in deinem Umfeld, wozu Gott dich geschaffen hat, dann lebst du in Vollmacht. Da brauchst du keine mysteriöse, irgendwie übernatürliche Erscheinung oder Begabung oder irgendwas, um in Vollmacht zu leben, sondern wenn du völlig in dem lebst, wozu Gott dich geschaffen hat und hier diese Welt gestellt hat, dann lebst du in Vollmacht. So wie bei Mose damals, als Gott ihn berufen hatte, damals am Dornbusch, am brennenden Busch, hat er auch gesagt, ich kann nichts, ich bin nichts, wer bin ich schon und so weiter. Und hat Gott zu ihm gesagt, ich werde ja mit dir sein. Wenn wir das leben, was Gott von uns haben will, oder wozu er uns geschaffen hat, dann ist er mit uns. Das andere ist, wenn wir unsere Berufung leben, dann haben wir Ausdauer in dem, was wir tun. Auch wenn manchmal Schwierigkeiten kommen. Ne? Auch wenn es manchmal so aussieht, als ob du den Eindruck hast, nee, ich weiß nicht, ob ich noch auf dem richtigen Platz bin. Aber wenn du das von Gott bekommen hast und es dir klar ist, das ist dein Weg, dann wirst du dabei bleiben können. Ich erzähle mal eine kurze Begebenheit, als wir dann angefangen mit unserem Gemeindedienst in Litauen. Dann hatten wir eine sehr starke Krise. Wir haben ein Gebäude erworben. Und damals, das war 1995, 96, es war Chaos in diesem Land. Wir haben gerade die Unabhängigkeit bekommen. Früher galten sowjetische Gesetze. Jetzt waren sie unabhängig, hatten aber auch keine neuen Gesetze und jeder getan, was er wollte. Und Sie können sich vorstellen, dass in so einem Chaos in einem Land entsteht viel Kriminalität und organisierte Kriminalität nennt man ja auch mafiose Strukturen. Und ich war ein bisschen naiv. Ich dachte, das läuft alles irgendwie geordnet. Und wir haben dann ein Gebäude erworben, da bekam ich einen Anruf und da hieß es einfach so, wir treffen uns an diesem Ort und diese Uhrzeit. Du bist alleine da, wenn jemand anders das erfährt oder Polizei erfährt, hast du Probleme. Und mir war klar, wer so redet. Und dann begann das Zittern für uns und auch für die anderen, die im Team mit dabei waren. Wir haben gemerkt, sobald wir an ein Gebäude, an Immobilien rankommen wollten und für die Gemeinde etwas erwerben wollten, dann haben sich diese Kräfte gemeldet, also die Mafiosen, die Mafia, und wollte halt das Gebäude dann weghaben. Ich ging dann dahin und das Team hat dafür gebetet in der Zeit und das Gespräch war ganz kurz. Im Vertrag steht unser Name drin. Wenn das nicht so ist, hast du Probleme. Wir mussten den Vertrag überschreiben für das Gebäude und wir durften nicht unseren Namen reinschreiben, sondern mussten ihren Namen reinschreiben. So klar, wenn ihr Name drin steht, dann gehört das Ding Ihnen. Und wir haben danach stark gebetet und in dieser Phase bekam ich wirklich Zweifel. Herr, du hast uns doch hingeführt. Du schenkst uns Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Wir brauchen Räume, wo wir uns treffen können, wo wir unsere Arbeit machen können. Es schien alles so klar und normal zu sein. Wir hatten den Eindruck, wir leben unseren Beruf und plötzlich kommt diese Krise. Und wir würden Tausende von damals D-Mark verlieren, wenn wir diesen Vertrag so unterschreiben. Ausdauer. Das war dann gefragt. Dran zu bleiben. Zu verlassen. Ja, das ist dein Weg gewesen. Wir waren überzeugt, das war unsere Berufung für dieses Land, für diese Situation, für diese Stadt. Es ist auf jeden Fall glücklich ausgegangen, das Ganze. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, da lernt man Ausdauer. Wenn plötzlich es nicht mehr so läuft, wie du dir jetzt vorstellst. Und wenn plötzlich du merkst, Herr, wo ist der Segen? Wo du erwartet hast, dass Gott Dinge schenkt, führt, segnet, dass alles in Ordnung läuft und plötzlich kommt es ganz anders. Und ich denke, diese Ausdauer, dran zu bleiben, zu sagen, nee, Herr, du wolltest das. Wir haben den Eindruck gehabt, das ist dein Weg gewesen. Und ich bin nicht dahin gegangen, wo ich hingehen sollte, zum zweiten Gespräch. Und ich habe nicht ihren Namen reingeschrieben. Und ich habe das Ding nicht unterschrieben, so wie es ist. Ich habe gesagt, okay, Herr, lass uns doch ankommen. Du musst jetzt dazu stehen. Er stand dazu. Da hat sich keiner mehr gemeldet, das Gebäude aber bis heute noch. Und die Arbeit ist weitergegangen. Ausdauer hast du, kannst du haben, wenn du weißt, das ist dein Ding. Wenn du weißt, du lebst in der Berufung Gottes, dann kannst du dranbleiben und dann beginnst du nicht ständig darüber zu zweifeln. Das nächste ist, was eine Berufung bringt, oder Leben in der Berufung bringt, ist Sicherheit. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir alle wünschen uns Sicherheit. Ne? Ihr würdet nicht in diesen Raum kommen, wenn ihr nicht sicher seid, dass das Dach hält. Ihr würdet euch nicht auf diese Stühle setzen, wenn ihr nicht sicher seid, dass die Stühle euch aushalten. Die Sicherheit ist ein Teil unseres Lebens. Und wenn wir in der Berufung leben, dann leben wir in der Sicherheit, dass Gott sich dazu stellen wird. Dann brauchen wir keine anderen Krücken in unserem Leben. Zum Beispiel Finanzen. Wir brauchen Geld, oder? Wir leben alle davon, dass wir Geld ausgeben und so weiter. Aber das ist nicht deine Sicherheit. Wir brauchen Gebäude, wir brauchen Häuser, wo wir leben und so weiter. Aber es ist nicht deine Sicherheit. Darauf baust du dann nicht in deinem Leben, wenn du weißt, du tust etwas, was völlig im Willen Gottes ist und deiner Berufung entspricht. Du suchst hier nicht irgendwelche Sicherheit, andere Sicherheit, wie Materialismus, wie schönes Aussehen oder was es alles gibt, sein kann in deinem Leben, wenn du deine Berufung lebst. Dann sind diese Dinge nicht mehr so wichtig. Du baust dich drauf. Es macht nicht alles aus in deinem Leben. Das kann man aber nur haben, wenn man weiß, ich lebe meine Berufung. Und das nächste ist Frieden. Wir alle sehnen uns, dass wir in unserem Leben in Frieden leben mit uns selbst. Wenn du deine Berufung lebst, lebst du in Frieden mit dir selbst. Du musst nicht ständig drüber nachdenken, irgendwas stimmt nicht, irgendwie bin ich am falschen Platz, irgendwie klappt irgendwo alles nicht. Wenn deine Berufung ist, hast du diese tiefe Frieden. Da kann es um dich hageln oder noch so schlimm sein, aber du hast den inneren Frieden, es passt. Und das hatte ich zum Beispiel, als ich zu diesem Gespräch gefahren bin, mit diesen Leuten, und ich wusste, meine Mitarbeiter, mein Team betet. Du kannst da hinfahren und du hast, du zitterst zwar, weil man halt trotzdem Mensch ist, ne? Aber du weißt innerlich, eigentlich ist Gott auf unserer Seite. Eigentlich machst du das, was Gott wollte. Es beunruhigt dich eigentlich nicht. Und dann bist du in der Lage, Dinge zu tun im Auftrag von Gott, die du selbst dir vorstellen kannst. Wo du vorher gedacht hast, das möchte ich nie in meinem Leben erleben. Du kommst plötzlich rein und kannst mit einem tiefen Frieden durch diese Dinge gehen. Wenn man in der Berufung lebt. So, und jetzt wollen wir praktisch werden. Wie können wir diese Berufung feststellen in unserem Leben? Das erste ist, wir brauchen erstmal eine grundsätzliche Haltung, um diese Berufung zu erleben. Und diese Haltung würde ich so beschreiben. Sei ständig auf der Suche. Mach nie den Eindruck so, ich hab's. Ich hab's jetzt gefunden, sondern sei auf der Suche nach dem, was Gott von dir haben will. Das hört nicht auf. Ich bin jetzt 25 Jahre dabei und ich habe immer noch den Eindruck, ich muss immer wieder Gott fragen. Immer wieder die Nähe Gottes suchen. Und irgendwann dachte ich, ja, das reicht doch irgendwann, weil ich muss doch irgendwo erwachsen werden. Und ich denke, Gott hat mir gesagt, sobald du den Eindruck hast, du hast es, wirst du nicht mehr zu mir reden. Wirst du nicht mehr in einem Kampf zu mir kommen und sagen, Herr, schenk mir Weisheit, schenk mir Weisung für den nächsten Schritt, den ich tun soll. Deswegen wird uns Gott nie das Gefühl geben, jetzt habe ich es endlich, jetzt habe ich es erreicht. Sondern Gott möchte immer, dass wir in dieser Suche bleiben. Und diese Suche führt dann dazu, dass wir nach Gott fragen, in jedem Augenblick. Auch wenn du noch nach 20 Jahren, nach 25 Jahren vielleicht ruhig stehen wirst und sagen wirst, ich war Gemeindeleiter, ich war Missionar gewesen und so. Aber du wirst sagen, ich war immer auf der Suche nach dem Willen Gottes, auf der Suche, ihm zu gefallen, auf der Suche, zu erfahren, in seine Nähe zu kommen, zu erfahren, was er für mich und für mein Umfeld vorhat. Das bedeutet konkret, eine suchende Haltung, dann stelle immer Fragen. Simpel, ne? Aber es wird mir gar nicht so schwierig, gar nicht so leicht. Ich habe ein letztes Vorstellungsgespräch gehabt, wenn jemand ein Missionar werden wollte, ich sage ja keine Namen, wisst ihr, wer das ist, der hatte keine einzige Frage gestellt. Der wollte nicht dabei, der wollte ins Ausland. Ich habe Fragen gestellt. Aber der hat sich für nichts interessiert. Ich glaube, das ist manchmal so eine Gefahr in unserem Leben. Wenn du nach etwas suchst, dann stellst du Fragen, oder? Wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann frage ich doch, oder? Frauen fragen eher dann als Männer, glaube ich. Meine Frau sagt mir immer, wenn wir unterwegs sind, jetzt gibt es Namen, aber vor einer Zeit gab es noch kein Navi. Und sagen, ich muss das irgendwie den Weg selber ausfinden. Ja, das war doch irgendwo hier. Meine Frau sagt, frag doch. Nein, ich musste noch einmal im Block fahren. Fragen stellen. Ich glaube, wir Christen, wir dürfen die Menschen sein, die Fragen stellen. An unser Umfeld, aber auch an Gott. An die Gemeindeleute, an die reiferen Christen. Fragen stellen. Das, was ihr tut jetzt da bei der Ausstellung, in der gelben Turnhalle, das ist eine Riesenchance, Fragen zu stellen. Geht darum, bombardiert sie mit Fragen. Auch wenn das nicht so relevant ist, vielleicht jetzt für euer Leben, für das, was ihr jetzt macht. Das ist eine Chance, Fragen zu stellen. Und durch Fragen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man Antworten bekommt, oder? Wenn man nicht fragt, ist die Wahrscheinlichkeit, Antwort zu bekommen, viel geringer. Oder gar nicht fragen. Aber das muss nicht nur mal jetzt eine Werte Unicorn sein, sondern grundsätzlich eine innere Haltung haben, Fragen zu stellen an Gott, an mein Umfeld. Und dann bete. Kennt ihr schon, ne? Das sagen alle Frauen. Ich bin davon immer mehr überzeugt, je länger ich mit Gott lebe. Ich will beten einfach, naja, vom Essen, vom Schlafen gehen und so und halt vor einer Veranstaltung wie heute hier und so. Sondern ich meine nicht viel mehr. Eine innere Haltung, die Nähe Gottes zu suchen. Immer wieder zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich will es wissen. Wie geht es weiter? Was ist dran? Auch banale Dinge mit ihm zu besprechen. Und wenn du den Eindruck hast, irgendwie funktioniert was nicht. Nicht erst nach in einem Buch zu lesen, wie macht man was, sondern die Nähe Gottes zu suchen. Das ist entscheidend, um den Willen Gottes und seine Berufung zu finden. Und dann, das habe ich jetzt so banal hingeschrieben. Oh, das sieht ja gar nicht. Sei kein Klugscheißer. Ich meine, das ist nicht böse. Ich glaube nicht, dass wir immer alles wissen müssen und auf alle Fragen eine Antwort geben müssen. Sondern jemand, der eine fragende Haltung hat, der versucht nicht immer wieder all seine Antworten aufzudrücken. Sei ein Suchender und tu nicht so, als ob du schon alles weißt. Und als nächster Punkt, suche die Wahrheit über dich. Wenn du in der Berufung leben willst, dann ist das so entscheidend. Und das bedeutet konkret, erstmal, lass dich prägen von dem, wie Gott dein Leben sieht. Zum Beispiel in Bezug auf, bist du wertvoll oder weniger wertvoll? Wie wertvoll bist du? Welche Funktion hat Gott überhaupt gedacht, dass der Mensch erfüllen soll auf dieser Welt? Steht in der Bibel. Kann man nachlesen. Suche danach. Beschäftige dich mit diesen Gedanken. Und andere, etwas komplizierter vielleicht hier, die Bibelschüler. Anthropologie. Biblische Anthropologie. Die Lehre der Bibel über den Menschen. Befasst dich damit. Und du wirst allmählich feststellen, wow, das ist ja anders, als was ich von mir gedacht habe. Kommen Menschen und sagen, ich bin nichts wert. Das ist biblisch. Ja, der hat die Bibel nicht gelesen. Jesus sagt, die Bibel sagt das was anderes über den Menschen. Wir sind wertvoll. Altes Testament, Neues Testament. Jesus, überleg mal, wir sind so wertvoll, dass Gott seinen einzigen Sohn auf diese blöde Erde schickt, die ihn dann noch ans Kreuz bringt. So wertvoll sind wir. Ist das nicht fantastisch? Das ist biblische Anthropologie. Und wenn du herausfinden willst, wozu du auf dieser Welt lebst, lies die Bibel. Beschäftige dich mit diesen Stellen, die das ausdrücken. Und wir merken an dieser Stelle von dem Johannes der Täufer, er hat sich realistisch eingeschätzt. Wenn du dich realistisch einschätzen möchtest, dann liest die Bibel, was sie über dich sagt, was du tun sollst, wie du leben sollst, wer du bist, wie wertvoll dein Leben ist, wie wertvoll deine Persönlichkeit ist, wie wertvoll die Gaben sind, die du nicht einmal dir selbst gegeben hast, sondern von Gott bekommen hast. Wie wertvoll die Fähigkeiten sind, die er in deinen Körper hineingelegt hat, die du von Natur aus bekommen hast, vielleicht durch deine Eltern anerzogen oder so weiter. Das sind alles wertvolle Dinge, die Gott dir schon gegeben hat. Und wenn ich in der Berufung leben möchte, dann ist es wichtig, dass ich dieses biblische Bild von mir selbst habe. Denn das ist ja häufig die Ursache, dass ich mich falsch einschätze. Weil ich ein falsches Bild von mir selbst habe. Das andere ist, beschäftige dich mit deiner Persönlichkeit. Das erste war, was sagt die Bibel über dich, über den Menschen, über deine Funktion, deine Aufgaben und so weiter. Aber auch beschäftige dich mal mit deiner Persönlichkeit, denn jeder ist eine eigene Persönlichkeit. Keiner ist dem anderen gleich. Es gibt natürlich Menschen, auch Christen, die sagen, ganz vorsichtig, wir betreiben hier nicht Soziologie. Es geht gar nicht um Soziologie. Sondern wir müssen eine gesunde Selbstwahrnehmung haben. Das hilft uns zu erkennen, wozu bin ich wirklich da. Wie gesagt am Anfang, Berufung fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern wenn ich mich damit beschäftige, wer bin ich eigentlich? Welche Persönlichkeit habe ich? Und ich kann euch ruhig empfehlen, macht mal einen Persönlichkeitstest. Das schadet nicht. Das ist nicht Nonplusultra, das ist nicht Gottes Gebot für euch dann. Aber beschäftigt euch gerade in eurem Alter mit solchen Dingen. Macht 10 Stück verschiedene. Ich habe mir das unheimlich geholfen. Ich wusste immer, das ist immer ein bisschen verzerrt und das kann alles sein. Aber es hat geholfen, festzustellen, wie bin ich vom Typ her? Und festzustellen dann, wo passe ich besser hinein? Mit wem kann ich besser zusammenarbeiten? Wie kann mein Team gestaltet werden und so weiter? Beschäftige dich mit deiner Persönlichkeit. Und als nächstes, beschäftige dich mit deiner Biografie. Wer bist du? Woher kommst du? Ich gehe mal ganz stark hier davon aus, viele sind ja Russlandsdeutsche. Ne? Da hält mir die Hand, wer ist nicht? 90%. Das ist jetzt keine Diskriminierung der anderen. Das ist auch keine Diskriminierung der Russlandsdeutschen. Das sollte man davon statistisch das verstehen. Beschäftige dich mal damit, was es heißt, Russlandsdeutsche zu sein. Beschäftige dich mit deiner Biografie. Wo kommst du her? Wo sind deine Eltern aufgewachsen? Welche Prägung bringen sie mit? Warum denken die so? Konservativ manchmal. So einseitig. Das hat Gründe. Ich hatte in meinem Leben, als ich das geschnallt habe, dass das mich geprägt hat, meine Vergangenheit, meine Biografie, ich bin sogar in das Dorf gefahren. Nach Kasachstan. Für mich war das wichtig. Ich habe ein paar Leute mitgenommen, die auch von da kommen. Als Jugendliche sind wir hingefahren, wir möchten mal sehen, wo unsere Eltern herkommen. Wo sie aufgewachsen sind. Das war total heilsam für uns. Welche Umstände sie gelebt haben. Ich sage, das ist nicht, dass sie alle dahin fahren müssen, woher kommt. Aber beschäftige dich damit, wenn heute ganze Bücher reden. Apropos, hier gibt es ja ein Museum, ne? Ist das hier richtig? Ein Beispiel. Ich habe das meiner Tochter erzählt, die ist knapp 20, vor ein paar Jahren. Ich habe gedacht, gar nicht, du musst beschäftige dich damit, wo du herkommst. Wir sind ungefähr 25 Jahre nicht mehr in einem russlandsdeutschen Umfeld. Wir haben nicht in ein russlandsdeutsches Umfeld gelebt. Und sie fühlte sich als Russlandsdeutscher. Ich dachte, ja, ne. 25 Jahre sind wir nicht mit denen zusammen. Vorher bist du Russlandsdeutscher. Ja, weil ihr das seid. Ja, was heißt das für dich? Ja. Sie hat ein Ticket genommen, ist hier zu diesem Museum hier gefahren. Museum, oder was ist das Museum? Ne? Und hat sich dann mit jemand hat sich durchgeführt und hat sich damit beschäftigt. Kam zurück. Aber plötzlich könnte sie Dinge anders sehen. Plötzlich erkennt sie Dinge, die sie übernommen hat. Dinge, die sie abstoßend empfindet in ihrem Leben bei den Russlandsdeutschen. Es war so gut für sie zu erkennen, was jetzt der nächste Schritt ist, nach dem Abi zu machen. Das war heilsam, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das kannst du sogar biblisch begründen. Im Alten Testament mussten wir Israeliten immer wieder die Geschichten von früher der nächsten Generation übergeben, weil nicht alles aufgeschrieben wurde. Es war eine Tradition gewesen, dass die Väter ihren Kindern die Geschichten von der Vergangenheit immer wieder erzählen sollten. Und das war nicht einfach so, sondern da liegt eine tiefe Wahrheit drin. Denn das, deine Vergangenheit, wo du noch nicht gelebt hast, die hat dich trotzdem geprägt und die prägt dich heute. Deswegen beschäftige dich damit, mit dem, wo du herkommst, mit deiner eigenen Biografie. Das nächste, geistliche Gaben. Wenn du herausfinden willst, wo du deine Berufung oder wie du deine Berufung leben willst, dann beschäftige dich mit den geistlichen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Ich werde nachher ein paar Fragen stellen, wie man das machen kann. Dann das nächste, Fähigkeiten. Ist nicht das gleiche wie geistliche Gaben, ne? Fähigkeiten, die Gott so dir einfach gegeben hat. Der eine ist musikalisch, der andere ist sehr sportbegeistert und sehr sportlich. Und zig verschiedene andere Dinge. Der eine ist eher akademisch geprägt, die Fähigkeit, abstrakte Dinge festzustellen. Und der andere ist eher ein Praktiker. Der gibt egal welchen Klumpen in der Hand, der macht was Tolles draus. Das sind natürliche Fähigkeiten, die Gott uns so einfach mitgibt. Stelle fest, was es ist. Oft geschieht das schon in der Schule, das wieder so ein bisschen mitbekommen. Probier dich aus. Versuch mal in allen unterschiedlichen Bereichen was zu machen. Zum Beispiel, ich habe einen 9-jährigen Sohn und als ich diese Dinge, diese Wahrheiten für mich so verinnerlicht habe, habe ich gesagt, ich möchte auch ihn jetzt fördern. Er soll, bis er 18 ist, soll er möglichst in allen Bereichen, die es so gibt, von Kunst, Technik und so weiter, reingeschnuppert haben. Das bedeutet für mich, ich fahre jetzt zum Technikmuseum. Lass ihn mal alles sehen, auch wenn er kein Interesse dafür entwickelt. Aber damit er die Chance hat, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist etwas, was Gott schon von alleine in uns hineingelegt hat. Deine Fähigkeit, die du hast, das ist etwas Wunderbares, was Gott dir schon gegeben hat. Und das ist schon ein Teil dessen, was deine Berufung nachher sein wird, oder? Denn Gott sagt ja nicht zu einem, der total handwerklich nicht in der Lage ist, nichts zu nichts bringt, dass er nachher etwas Handwerkliches tun soll in seinem Leben. Sondern deine Berufung wird dann schon mehr oder weniger deinen Fähigkeiten entsprechen. Also sind die Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, schon ein Hinweis darauf, was deine Berufung für die Zukunft sein kann. Und das nächste ist, lerne deine Schwächen und Stärken kennen. Das ist Idealismus, wenn du sagst, ich habe keine Schwächen. Vielleicht gibt es ja jemanden hier, der so denkt. Falsche Tatsache. Alle haben wir Stärken und Schwächen. Aber es ist auch Illusion, wenn du denkst, du hast keine Stärken. Ich war auf der Bibelschule und wir mussten praktischen Dienst, ich war auf der Bibelschule Brakel, mussten praktischen Dienst leisten und so. Und wir hatten eine Hauswirtschaftsleiterin, die hatte mich auf den Kicker. Hat sie nachher noch zugegeben, nachdem ich aus der Schule weg war. Sie sagte, als ich dich gesehen habe, als du aus der Schule kam, dachte ich, so gehst du mir hier nicht weg. Ich weiß nicht, was sie für Probleme hatte, aber auf jeden Fall fragte sie mich ganz am Anfang, Arthur, was sind denn deine Stärken, wofür willst du wissen? Ja, wenn ich dich richtig einsetzen kann, wie auf der Schule. Ich weiß es, ich habe keine. Das war damals, war jung und blöd, habe so viele Antworten gegeben, heute will ich das nicht mehr so sagen. Als ich von der Schule ging, hat die Frau mich zurückgebracht. Kurz vor der Absolvierung sagte sie, Arthur, was sind deine Stärken? Ich erinnere mich an die erste Frage vor 3 Jahren, wo ich das gleiche gestellt hatte. Und ich konnte ihr antworten. Wir haben alle Stärken, aber ich bin so aufgewachsen. In meiner Familie, mein Umfeld, das ist Stolz. Wenn du da reden kannst. Du hast keine Stärken. Alles um für den Herrn. Wir haben nie über Stärken gesprochen in unserer Familie. Merkst du, wie das mich geprägt hat? Ich hatte Stärken. Ich habe sie auch entdeckt während der Zeit. Was wichtig ist, du hast Stärken, stelle sie fest, lerne sie kennen. Sprich mit anderen darüber, im Freundeskreis, mit deiner Clique, Freundin, in der Gemeinde, wo auch immer. Es gibt auch Tests extra. Wenn einen findet, mach den, stelle das fest. Ich glaube, auch viele berufsvorbereitende Programme in Deutschland versuchen das zu fördern. Wahrheiten über dich, da sind wir jetzt. Ich habe ein paar Dinge vorhin genannt, auf der ersten vorigen Folie. Und jetzt, ich hoffe, dass jeder ein bisschen was zum Schreiben hat. Ne? Wir machen das ganz kurz, weil die Zeit nicht dafür da ist. Aber damit ihr wenigstens noch die Fragen notieren könnt. Und setz dich mal einfach mal hin, mal einen Abend, ganz alleine, und versuche die Fragen zu beantworten für dich. Und nach einem Monat mach's wieder, nach einem Jahr mach's wieder, immer wieder. Ich mach's heute noch für mich immer wieder, einfach um dran zu bleiben. Und zu sehen, dass ich immer noch in dem Umfeld diene und etwas tue, wo Gott mich eigentlich haben will. Wie sieht dich Gott? Keine Bibelstelle aufschreiben. Nicht Johannes 1, Vers sonst noch was, sondern dein Wort. Wie sieht dich Gott? Wie verstehst du das, wie Gott dich sieht? Zweite Frage. Beschreibe mit deinen eigenen Worten deine Persönlichkeit. Eigenschaftswörter, die du benutzt, um einfach deine Persönlichkeit zu beschreiben. Sowas wie zum Beispiel, ich bin dominant, ich bin initiativ, kennt ihr diese Eigenschaften. Und wenn dir Eigenschaftswörter fehlen für dich, dann frag mal deinen Freund. Ehrlich, dass er dir ehrlich sagt, wie du bist. Anstatt, dass ihr mal ein Computerspiel zusammen macht, nehmt euch doch eine halbe Stunde Zeit und redet darüber, wie der eine dich sieht, wie der andere dich sieht. Was waren deine Meilensteine in deinem Leben? Gibt es so ganz krasse Ereignisse in deiner Vergangenheit, auch wenn du jetzt 18, 19 bist, ist egal, so Dinge, die du, an die du dich so gut erinnern kannst, und das waren so Schlüsselereignisse in deinem Leben. Denk mal drüber nach, was das für welche waren. Diese Schlüsselereignisse haben dich geprägt. Denn wenn du dich heute noch daran erinnern kannst, dann hast du was getan in deinem Leben, diese Schlüsselereignisse. Was denn? Was hat sich danach geändert, während du diese Schlüssel, nachdem du das Schlüsselereignis hattest? Oder Meilenstein hast du es hier. Welche Gaben kannst du bei dir erkennen? Was können andere erkennen? Geistliche Gaben, die Gott einfach so austeilt, heißt es im Neuen Testament. Dann, welche natürliche Fähigkeiten hast du? Schreib es ja auf. Und natürliche Fähigkeiten sind nicht geistliche Gaben. Dann als letztes, beschreibe deine Stärken und Schwächen. Wie sieht das dein Umfeld? Umfeld ist soziales Umfeld gemeint, Familie, Freunde, Arbeitskollege, was das alles sein kann. So, die Frage habt ihr vielleicht auch geschrieben. Ihr habt heute abfotografiert. Wäre jetzt sehr gut, wenn ihr einfach ein paar Minuten euch Zeit nehmt und versucht, Antworten darauf zu finden. Lange nachdenken könnt ihr zu Hause darüber über diese Frage. Und versucht mal jetzt etwas aufzuschreiben, was euch sofort in den Sinn kommt. Wenn ihr bei der einen Frage, wenn nichts kommt, dann lasst es weg, geht zur nächsten Frage. Einfach stellen, was kommt euch in den Sinn bei den einzelnen Fragen. Und schreibt die Stichwörter einfach dahin, auf eure Zettel oder auf eurem Computer oder auf euer Handy. So, wir machen jetzt einfach weiter, ne? Aber behaltet mal das so im Hinterkopf und macht das mal zu Hause. Ich höre euch nochmal, das ist wirklich gut, wenn ihr es macht. Das hilft euch. Macht das. Setzt euch hin und überlegt mal euch die Frage. Dann als nächstes, was ich euch gerne weitergeben möchte, um seine Berufung zu leben, ist eine grundsätzliche Einstellung, proaktiv zu sein. Ich denke, das ist die Vorstellung Gottes über einen Menschen. Er wollte Menschen erschaffen, die proaktiv sind. Passivität ist immer etwas Negatives. Manchmal verwechseln wir Passivität mit Ausruhen. Ausruhen dürfen wir auch. Aber wir dürfen proaktiv ausruhen. Proaktiv Urlaub machen. Proaktiv etwas genießen. Gute Mahlzeit oder was auch immer. Aber in der grundsätzlichen Lebenseinstellung darf nach Gottes Willen proaktiv sein. Nicht passiv werden. Und um den Willen Gottes herauszufinden, deine Berufung für dein Leben zu leben, ist es wichtig und gut, dass du dich einfach nicht in den Schoß legst und sagst, mal sehen, was kommt, was der Herr mir so zeigt, sondern einfach, dass du aktive Schritte tust. Ich stelle mir das so vor, nach dem Willen Gottes leben ist, du gehst in einen Flur rein und suchst, Herr, was willst du, welche Tür soll ich jetzt weitergehen? Und es sind 7 oder 14 andere Türen und du möchtest herausfinden und dir wird klar dann, während du durch diese Flur gehst, proaktiv bist, oh, das ist diese Tür. Du versuchst sie aufmachen, dich zu. Nee, das war nicht richtig. Ne? Falsch eingeschätzt. Und du findest dann die andere, die öffnet sich. Und du hast den Eindruck, Herr, danke, ich habe es gefunden. Machst die Tür auf, oh, es ist wieder ein Flur. Wieder 14 Türen. So kann das dein ganzes Leben. Aber du bist proaktiv. Du gehst immer wieder Türen auf. Ich finde das ein fantastisches Leben. Ich fühle es so. Ich genieße es richtig. ich mache es einfach. Ich weiß nicht immer genau, welche Tür es ist. Ich habe morgen, wenn ich im Büro bin, 40 Türen vor mir. Ich weiß nicht, ich muss Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, welche Tür ich eingehe. Aber das macht das Leben interessant, oder? Ich muss nach Antworten suchen, ich nehme die Bibel, ich nehme andere Dinge und versuche, die richtige Tür zu finden, um weiterzukommen im Leben, um Lösungen zu finden für unsere Mitarbeiter und so weiter. Das ist proaktives Leben. Es ist toll, so zu leben. Du erlebst dann, wie Gott mit dir geht und immer wieder Dinge zeigt, die du tun kannst und für ihn erledigen kannst. Lebe, was du bist. Authentisch. Mach Gott nichts vor, das ist doch eher alles. Weil du das selber nicht gewusst haben. Sei einfach authentisch. Lebe das, was Gott in dich hineingelegt hat. Hast du Fehler gemacht? Was heißt authentisch? Und unterhalb ich gerne, du willst keine Sicherung machen. Hey, das war falsch. Ja, da muss man ein bisschen das. Ich war in Kroatien und habe über ähnliche Themen gesprochen. Und immer wenn ich rhetorisch so eine Frage gestellt habe, da kam eine Antwort, da hast du alle gepustet, wie hinten an die Wand halt. Ne? Die waren Kroaten, ne? Keine Deutschen. Sei authentisch. Fehler gemacht? Kann ja den Fehler machen, dass man immer wieder gegen die gleiche verschlossene Tür rennt. Ne? Sorry. Zurück zu Gott, weitergehen. Zugeben. Fehler, dazu stehen. Auch grobe Fehler. Oder einfach verlaufen bist du am Leben. Moralische Fehler gemacht hast. Ethisch, wenn du dein Leben gegriffen hast. Dinge getan hast, wo du weißt, passt gar nicht. Zurück. Zu Gott, authentisch vor anderen und vor Gott, dann werden wir immer wieder auf den rechten Weg zurückkommen. Das nächste, Engagement in Gemeinde und Mission. Proaktiv. Du bist dabei. Selbst wenn du nicht genau weißt, was dein Dienst ist, was du tun sollst, um langfristig herauszufinden, was Gott von dir haben will, für dein Leben, musst du proaktiv sein. Dich selbst kennenlernen, dich selbst ausprobieren im Dienst und so weiter. Und ich glaube, die meisten Jugendgruppen und Gemeinden bieten diese Möglichkeit an, dass du einfach mal reinschnuppern kannst, Dinge ausprobieren kannst und nach einer Zeit sagen kannst, nö, das war doch nicht das, aber du kannst dich testen. Engagiere dich, mach was. Selbst wenn du nur Tische stecken musst am Anfang. Wie heißt diese Jungs, hab ich vergessen. Ich war früher bei Konzerten dieser. Wie? Hands heute? Okay, Schlepperjungs, wissen wir. Bei Christi-Konzerten habe ich da angeboten, weil ich mache mit. Dann kennt ihr ja Helle Heinzmann und so, das war damals so eine Sterne, so die. Oder Arnold, hat er jetzt mit jemand. Oh je, das war damals alles. Ne? Hat er erst mal Lesser kennt hier? Journalisten waren in Württemberg, ich war wieder. Oh je, okay. Also das waren so unsere, wo wir alle hingefahren und so, da habe ich mich angeboten und wir haben gesagt, ja, ich dachte, ich bin musikalisch, aber die haben mich dann zum Aufbau. Aber das war gut. Ich habe Dinge kennengelernt, die ich vorher gar nicht kennenlernen konnte. Das nächste ist, sei konsequent. Lebe das, was du weißt, was richtig ist. Und ich nehme nur ein Beispiel hier. Im Geben zum Beispiel. Wenn du weißt, dass die Bibel sagt, du sollst spenden, dann such nicht irgendwelche Ausreden, dass du kein Geld hast. Mach das. Sei konsequent. Bist du überzeugt, dass das von dir Gott haben will? Mach das! Jetzt zum Beispiel, was das Anliegen der Missionswerke ist. Die bieten Kurzzeiteinsätze an. Du hast den Eindruck, vielleicht soll ich sowas machen. Mach das! Denk nicht viel drüber nach. Oh, welche Folgen das haben kann. Ich kann das nicht bezahlen. Hin! Probier einfach mal was aus. Wenn das dieses Jahr nicht so gelungen war, machst du nächstes Jahr nachher. Fährst du woanders hin. Probier einfach aus. Ich habe das unheimlich genossen, als ich jung war. Meine Eltern haben mir Freiheit gegeben zu reisen. Das sind wunderbare Erfahrungen gewesen, an die ich mich bis heute erinnere. Das war gut, Mission so kennenzulernen. Manchmal hat man Blödsinn gebaut, aber dann wieder zurück, Vergebung und dann wieder auf die richtige Bahn kommen. Aber mach das, was du weißt, was Gott von dir haben will. Das fängt im Kleinen an. Ne? gibt ja die Gemische im Neuen Testament, ne? In kleinen Häusern. Geben, Zehnten geben, muss jeder wissen. Mach das. Wenn du das nicht tust, was willst du von Gott erwarten, dass er irgendwie die Berufung schenkt? Oder Klarheit schenkt über deine Berufung? Oder dir hilft, Berufung zu nehmen? Weißt du, Gott steht da und sagt, ich habe dir gesagt, was du zu tun hast. Und du willst Großes, machst das Kleine nicht. Deswegen fang bei Kleinen an. Mach das, wovon du weißt, was Gott in deinem Leben haben möchte. Und das andere, lebe Gottes Anweisung. Allein das ist schon Berufung leben. Wenn du einfach Gottes Wille tust in dem Umfeld, wo du gerade lebst. Und dann eine wichtige Sache ist, wenn du Berufung Gottes leben willst, dann musst du im allgemeinen Wille Gottes bleiben. Der Wille Gottes ist, der allgemeine Wille Gottes ist das, oder ich habe euch im Prinzip anschließend hier. Was ist der allgemeine Wille Gottes? Bitte? Eine Sache, genau. Wo finde ich diesen allgemeinen Willen Gottes? Wo steht er? Richtig. Bibel, Jesus, Gott, was immer. Also diesmal Bibel. Ja, die allgemeine Offenbarung Gottes in der Bibel, das ist der allgemeine Wille Gottes. Da steht manchmal sogar ausdrücklich drin, ich möchte aber, dass das passiert und das geschieht in deinem Leben. 10 Gebote ist der allgemeine Wille Gottes. Und wenn du mir sagst, okay, ich möchte eine christliche Mafia-Struktur gründen und suchst die Berechtigung dafür, ist ja christlich. Dann sagt der allgemeine Wille Gottes, geht nicht. Blöde Beispiele rum. Ganz verstanden, ne? Dass das, was Gott von dir möchte, deine Berufung, ist immer im allgemeinen Wille Gottes. Und sobald du merkst, es entspricht nicht der allgemeinen Offenbarung Gottes, den Anweisungen der Bibel, dann ist es auch nicht für dich. Das ist schon mal der erste Schritt, wie du deine Berufung da rausfinden kannst. Und dann gibt es den innerhalb des allgemeinen Willen Gottes, wenn du darin lebst, gibt es einen spezifischen Willen Gottes genau für dich. Und den kannst du dann herausfinden durch diese Schritte, die ich vorhin genannt habe. Aber wichtig ist, dass du das mit Gott tust. Wir alle wollen in unserem Leben inneren Frieden. Wer möchte es nicht? Ich hoffe, ich sehe jetzt keine Hand. Wir möchten alle, dass wir mutig sind, weil Gott uns zuruft, sei mutig. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Sei mutig. Aber manchmal sind wir nicht mutig oder haben Angst, mutig zu sein, weil wir nicht wissen, ist das ein richtiger Schritt, den wir jetzt tun? Soll ich diesen Beruf wählen? Soll ich in die Mission gehen? Soll ich auf die Bibelschule gehen? Viele dieser Fragen, die wir haben in diesem Alltag. Wir können gar nicht mutig sein, weil wir so ungewiss sind. Und deswegen wollen wir Gewissheit haben in unserem Leben. Und diese drei Dinge, ich denke, jeder von uns sehnt sich danach, auch wenn er das nicht immer so wahrnimmt bei sich selbst, aber es steckt tief in uns drin, egal wie alt wir sind. Wie bekommen wir das? Diese drei Dinge, wenn wir sie bekommen, wenn wir sie haben, ist praktisch ein Leben in der Berufung. Wenn wir in der Berufung leben, in dem Umfeld, das tun, was Gott haben will, haben wir inneren Frieden, Mut und Gewissheit. Und ich möchte einfach drei Dinge nennen. Hier sind es. Das erste ist, um den Willen Gottes herauszufinden, ist, brauchst du Wort Gottes. Gottes redet durch die Bibel. Manchmal redet Gott direkt durch eine bestimmte Bibelstelle. Manchmal musst du Zusammenhänge erkennen in der Bibel, um zu verstehen, was er jetzt hier gerade sagen will. Deswegen studiert man ja auch die Bibel. Andere gehen dafür auf die Bibelschule. Und das nächste ist, achte auf deine Umstände, deine Familie, das Land, in dem du lebst, deine Gesundheit, ob du Männlein oder Weiblein bist, daran kann man ja auch schon Willen Gottes erkennen, das heißt, das Weiblein kann nicht Dinge tun, die nur ein Mann machen kann, oder? Daran erkenne ich schon gewisse Führung Gottes, oder meine Umstände erkenne ich dann. Und das nächste ist dann, sich selber entdecken, das haben wir vorhin besprochen, Gaben, Persönlichkeit und Neigung, was will Gott? Das haben wir in dich hineingelegt. Gaben, er gibt dir nicht Gaben, damit du die irgendwo vergräbst, dass er dich benutzt. Er gibt dir Gaben, weil er möchte, dass du sie auslebst. Und damit gibt er dir vor, in welche Richtung es geht. Deine Gaben sind ein Meilenstein, um zu erkennen, welche Berufung du leben kannst. Und das Letzte ist eine Sache von der Neigung. Was versteht unter Neigung? Also ich meine damit eine Nicht-Neigung zu Alkohol zu trinken, ne? Eine Abhängigkeit oder so, sondern Neigung ist einfach diese Leidenschaft, die oft in uns Menschen drin ist. Letztens kam jemand und wollte auch mitarbeiten und sagte, ich möchte mit Kindern arbeiten. Dann hinterfrage ich oft so Dinge, wie kommst du drauf? Dann musst du das erklären, immer nachdenken, warum möchte ich jetzt mit Kindern arbeiten? Weil in der Mission mit Kindern arbeiten. Und dann stellt man langsam fest, wenn die Person redet, wow, da hat Gott in diese Person so eine Leidenschaft hineingelegt für die Kinder, die sie manchmal gar nicht selber erklären können. Ja, warum denn mit Kindern? Da gibt es doch Erwachsene, wir brauchen jemanden für die Erwachsenen. Nein, also Kinder und können das so darstellen, da spürst du die Leidenschaft. Oder andere sagen, ich habe ein Herz für verlorene Menschen, für Kranke, für Behinderte, für. Und damit kannst du erkennen, aufgrund deiner Neigung, welche Zielgruppe für dich in Frage kommt, mit dem du arbeitest. In deinem christlichen Dienst, Gemeindedienst oder vielleicht in der Zukunft, in der Mission, in der Gemeinde oder auch dein Beruf. Es wird viel leichter sein, wenn du deine Neigungen, deine Leidenschaft entsprechend einen Dienst tust oder eine Aufgabe machst, als wenn du etwas machen musst mit einer Zielgruppe, wo du keine Leidenschaft hast. Ich genieße das. Ich sage jetzt nicht, welche Zielgruppe ich habe. Ich genieße das, mit diesen Menschen zu arbeiten. Da kriege ich richtig auf. Da kann ich auch Überstunden machen. Macht überhaupt nichts aus. Wenn ich aber mit Leuten arbeiten muss, für die ich keine Leidenschaft habe, zähle ich jede Minute, wenn ich nach Hause gehen darf. Das ist Leidenschaft. Und dann das Letzte, der letzte Kreis hier, um deine Berufung festzustellen und danach zu leben, musst du dich reflektieren lassen. Du reflektierst selber, die Fragen, die ihr mitbekommen habt, das ist das Reflektieren über dich selbst nachdenken. Dann lass dich von anderen spiegeln. Was denken andere über dich? Frag deinen Gemeindeleiter, deinen Jugendleiter oder andere Leute, die schon ein bisschen weiter reifer sind, vielleicht im Glaubensleben, was sie über dich denken. Wo sie über dir Dinge feststellen. Fähigkeiten, Gaben, Eigenschaften, Persönlichkeiten und so weiter. Meine Frage, Freunde und Familie. Und dann, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns nicht einen ganz konkreten Plan vorgibt, den wir gehen müssen. Und wen gehen den nicht? Und wen haben den nicht rausgefunden? Dann scheitert dein ganzes Leben. Ich bin davon nicht überzeugt. Es gibt einige, die so denken, aber ich sage das einfach mal so. Ich meine, dass die Bibel uns einen Rahmen darstellt, indem wir auch manchmal frei entscheiden dürfen, was wir in der Zukunft machen. Welchen Beruf wir ausüben, welchen Dienst wir machen, wo wir leben, was wir tun, welchen Partner ich wähle, welche Familie ich habe. Also die Familie, die dann selbst gründet, das meine ich. Gott schafft uns einen Rahmen und in diesem Rahmen dürfen wir frei entscheiden. Meine Frau sagte, ich habe dir das mal so erklärt, dass ich diese Überzeugung habe und sagte, ach, bin ich glücklich. Du hast dich für mich entschieden. Und wenn das andersrum wäre, wenn ich die Vorstellung hätte, dass Gott genau die Frau für mich hatte, wie gefährlich ist das dann? Stell dir vor, ich hätte mich verguckt. Und wenn ich Gott nicht richtig verstanden hätte, ich die falsche Frau gehabt, mein ganzes Leben. Und ich müsste mich von ihr nicht scheiden. Laut Willen Gottes. Ne? Für mich ist das absurd. Ich glaube nicht, dass Gott sich das so gedacht hat. Deswegen hat Gott uns einen Rahmen geschenkt. Und in diesem Rahmen durfte ich meinen Partner aussuchen. In diesem Rahmen, den ich erkannt habe, aufgrund meiner, habe ich sicher noch gar nicht, aufgrund meiner sozialen Umstände, aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund des allgemeinen Willens Gottes und aufgrund meiner spezifischen Willens Gottes, aufgrund dessen durfte ich aussuchen. Gott ist so ein guter Gott, ist so gut zu uns, dass er uns frei entscheiden lässt. Genauso wie wir uns entscheiden können für Gott und gegen Gott, für das Gute, für das Böse, so können wir uns auch entscheiden für einen Partner, für einen bestimmten Beruf, für einen bestimmten Lebensabschnitt und für alle Dinge dieses Lebens. Aber sie müssen in diesem Rahmen drin sein. Und dann kann ich in Freiheit leben. Es macht manchmal die Sache etwas schwieriger, aber ich finde das leichter, als wenn das ganze Leben für einen Partner zu beten und die Richtige zu bekommen. Oder den Eindruck haben, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Oder ich habe einen Fehler gemacht, einen falschen Beruf gewählt. Und zum Abschluss war es bei mir so gewesen, mein Vater wollte, dass ich Metaller werde. Alle Jungs von unserer Familie mussten Metaller werden, weil er Metaller war. Also haben wir Werkzeugmacherausbildung gemacht. Mein Bruder ist Schlosser geworden. Und dann darauf dachte ich, hinterher, war das ein Fehler? Nur weil mein Vater das wollte? Aber jetzt, wo ich mehr diese Dinge begreife, merke ich, dass alles das dazu beigetragen hat. Ich durfte frei entscheiden, im Prinzip. Ja? Hat mein Vater das gewollt, aber das, was ich dann entschieden habe, war für mein Leben nützlich gewesen. Es hat Positives mitgebracht für mein Leben. Und Gott hat dann nach dieser Ausbildung dazu geführt, dass ich dann den Weg gegangen bin, wo ich dachte, dass das Gott von mir haben will. Manchmal denken wir, es geschehen. Wir haben uns falsch entschieden. Aber wir haben die Freiheit, auch manchmal falsch zu entscheiden, oder? Aber dann dürfen wir Korrekturen machen in unserem Leben. Deswegen, wenn du den Eindruck hast, du hast eine Entscheidung getroffen, die außerhalb dieses Rahmens ist, kann ja sein. Du darfst zurückkommen in diesen Rahmen. Beschäftige dich mit diesen vier Dingen tomorrow. Und entscheide dich, verändere deine Entscheidung so, dass es dann dem Willen Gottes entspricht. Ich hoffe, dass ihr das, was ihr jetzt hier gehört habt, irgendwie, dass das nützlich ist für euch, dass ihr mitnehmen könnt, euch damit beschäftigt und dass euch hilft, eure Berufung zu leben. Merkt ihr, dass, wenn ihr euch damit beschäftigt, mit diesen Fragen, das ist keine einmalige Entscheidung so. Ein Abend, das ist gelaufen, sondern eine ständige Beschäftigung damit. Ständig damit schwanger gehen, diese Gedanken. Und ich bin mir sicher, dass Gott sich dazu stellt. Und ich hoffe euch, so nach 10 Jahren, hier und da vielleicht so wieder zu sein und fragen zu dürfen. Das ist das auch geil. Aber ich wünsche mir manchmal so. Und zu fragen, ey, was ist mit dir? Was ist aus dir geworden? Was machst du gerade? Und dann zu entdecken, wow, der lebt nach der Berufung, die Gott ihm geschenkt hat. Der lebt Berufung. Der geht auf. Diese Blume, von der ich am Anfang gesprochen habe. Der ist das, was wozu Gott ihn geschaffen hat in dieser Welt. Das wünsche ich euch allen. Dankeschön.